Ihr Lieben, ich möchte gerne aus dem Lukas-Evangelium einige Verse lesen, und zwar aus dem 10. Kapitel. Ich lese da die Verse 25 bis 29, aber der ganze Abschnitt geht dann weiter bis 37. Das lese ich aber dann nicht mehr. Nur mal von 25 bis 29. Da heißt es: Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn, stellt ihn auf die Probe, und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz, also in der Tora, geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber, also Jesus, sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies, und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Und jetzt erzählt Jesus dann das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Das schließt jetzt hier an. Das setze ich jetzt einmal als bekannt voraus. Ihr Lieben, dass diese Frage, die der Gesetzeslehrer an Jesus stellt, ist die Frage aller Fragen. Die Frage aller Fragen. Es ist die wichtigste Frage, die ein Mensch überhaupt stellen kann. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Es gibt eigentlich keine wichtigere Frage als die. Das Problem ist, dass sie so selten gestellt wird. Dass so viele Menschen diese Frage gar nicht stellen. Warum? Weil ihr Leben sehr stark oder fast nur und ausschließlich auf das Diesseits gerichtet ist. Also auf den Abschnitt unseres Lebens, den wir hier auf dieser Erde verbringen. Und damit wird alles, was danach ist, ausgeklammert. Man weiß es nicht oder es gibt es nicht, da ist es alles aus oder was auch immer. Und diese Frage zeigt aber, dass der Gesetzeslehrer davon weiß, dass es danach etwas gibt, sonst würde er diese Frage nicht stellen. Es ist die Frage nach der Ewigkeit. Ihr Lieben, so sehr es wichtig ist, dass wir unser Leben ganz bewusst hier auf dieser Erde führen und investieren. Alles, was wichtig ist, von Gott wichtig ist, so sehr ist es wichtig, diese Frage nach der Ewigkeit in keinster Weise auszuklammern. Ihr Lieben, ein Wort, das ich öfters auch verwende bei einer Beerdigung, wo man ja mit dem Tod konfrontiert ist, ist ein Wort aus dem 90. Psalm. Da heißt es: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das ist ein großartiges Wort. Damit wir klug werden. Das heißt, damit wir weise in diesem Leben die Weichen stellen für die Zukunft. Das ist klug. Weil wenn mit dem Tode alles aus ist, ist eh wurscht, wie man vorher gelebt hat. Dieses Wort klug und weise bezieht sich natürlich darauf, dass es darum geht, hier auf dieser Erde Weichen zu stellen, damit jenes Leben, das danach kommt, ein Leben wird, das jetzt hier auf dieser Erde schon, wo hier schon die Weichen gestellt werden. Und ihr Lieben, es ist ja sehr interessant, dass die Bibel es ganz offensichtlich macht. Die Weichen, die wir stellen, können in zwei Richtungen gehen, nicht nur in eine Richtung. Und es gibt einmal ein zu spät, wo wir diese Weiche nicht mehr stellen können. Ihr Lieben, ihr denkt an diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Es ist gleichzeitig ein Gleichnis. Man weiß nicht genau, ist es eine Geschichte, ist es ein Gleichnis. Aber diese Geschichte ist von größter Bedeutung. Ein armer Mann namens Lazarus, ein reicher Mann, dem gegenüber, der in Saus und Braus lebt, beide sterben, erzählt Jesus. Der Lazarus, er kommt in den Schoß, in den Arm des Abraham. Sein Bild für das Totenreich, in dem die Gerechten, die an Gott Gläubigen einen Aufenthalt finden. Also mit anderen Worten das Paradies. Der Gott, der Reiche, der hier als gottlos bezeichnet wird, er kommt in den Hades, das alttestamentliche Begriff für das Totenreich, aber in die Abteilung, wo die Gottlosen leben, für Ewigkeit, und dann heißt es in Qual. Das sagt Jesus. Und es ist interessant, wie es beschrieben wird. Es heißt dort, und als der reiche Mann starb und begraben wurde und er seine Augen aufschlug, so ist es bildhaft wunderbar ausgedrückt, sah er sich in Qualen. Aber jetzt war es zu spät. Das ist das Drama dieser Geschichte. Er sah sich in Qualen. Er hat das vorher nicht bedacht. War ihm keine wichtige Frage. Was ist mit der Ewigkeit? Und er sah von Ferne, sozusagen, wird es hier dargestellt, den Lazarus in den Schoß des Abraham, in den Armen des Abraham. Und er hat so hinübergerufen in die andere Abteilung, wenn ich das einmal so sagen darf, etwas leger, und hat gesagt, Abraham, schick doch den Lazarus, dass er wenigstens mit seinem Finger in das Wasser hier hineinkomme und meine Zunge berühre, um die Qual zu lindern. Und der Abraham, der sagt, das ist nicht möglich, denn da ist etwas zwischen uns, ein Graben, der kann nicht übersprungen werden. Und dann, nachdem der Reiche, der nun in den Qualen ist, dass er erkannt hat, es ist zu spät, denkt er an seine Familie. Und er sagt, ich habe einen Vater und fünf Brüder. Und er bittet jetzt inständigst den Abraham, sende doch den Lazarus von den Toten zurück zu den Lebenden in das Haus meines Vaters, dass sie in dem Haus meines Vaters meine fünf Brüder warnen, eindringlich mit ihnen reden, sie beschwören, kann man das auch übersetzen, damit sie nicht an diesen Ort kommen, an dem ich jetzt bin. Ihr Lieben, das Dramatische ist, dass es hier um einen Ort geht, der die ganze Ewigkeit ausmacht. Das ist etwas anderes wie ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte. Ihr Lieben, diese Frage ist die Frage aller Fragen. Wo verbringen wir die Ewigkeit? Und die Weichen dafür stellen wir jetzt. Und es gibt ein zu spät. Und das geht von Jesus aus. Er ist der Sohn Gottes, er wird es wissen. Das ist nicht eine Erfindung von irgendwelchen Menschen, sondern das kommt von dem Sohn Gottes selbst. Nun, hier ist ein Gesetzeslehrer. Er kommt zu Jesus, er weiß darum. Er ist nicht blind. Er weiß, dass es einen danach gibt. Und er sagt es in dieser Weise und sagt, Herr, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Es ist sehr interessant, er sagt nicht einfach, dass ich nachher weiterlebe, und das geht ja gar nicht, sondern es geht darum, wie ich nachher lebe. Das ist ein großer Unterschied. Die Bibel redet nicht von einem Weiterleben nach dem Tod, so in irgendeiner Form, sondern da gibt es eine ganz große Unterscheidung. Und deswegen sagt er, dass ich das ewige Leben erbe. Und ewiges Leben ist ein gefüllter Begriff. Das ist nicht einfach ein verlängertes Leben, sondern mit ewigem Leben meint die Bibel immer ein Leben in der Fülle mit dem Lebendigen, in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das Gegenteil davon ist die Verlorenheit. Es gibt ein ewiges Leben und es gibt ein Leben in der Verlorenheit. Und ewiges Leben ist das Leben mit Gott, in der Gemeinschaft mit ihm. Und die Verlorenheit ist das Leben ohne ihn, in Qual. Weil nun ein Mensch erkannt hat, dass er für immer von Gott getrennt ist. Das ist Qual. Das wird mit verschiedenen Bildern ausgedrückt, aber das ist gemeint im Eigentlichen. Die Erkenntnis, ohne Gott für immer zu leben, und das ist schlimm. Ihr Lieben, also dieser Gesetzeslehrer erstreckt sich aus nach der Ewigkeit bei Gott, nicht nach der Verlorenheit. Und deswegen fragt er ja, weil wenn es ihm egal wäre, was nachher ist, würde er ja nicht sagen, diese Sache mit dem ewigen Leben. Nun, es ist interessant, wie der Gesetzeslehrer hier das auch formuliert. Er sagt nämlich, Lehrer, was muss ich getan haben oder was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Ist euch das aufgefallen, wie das hier formuliert wird? Es ist nicht denn die Frage, die er stellt, wie, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme oder das ewige Leben verdiene oder sonst irgendetwas. Es heißt erben. Und ihr wisst, Worte spielen eine ganz große Rolle, wie sie formuliert werden, vor allem auch in der Ursprache, in der die Bibel geschrieben ist. Nun, dieses Wort erben oder ererben ist ein gefüllter Begriff wiederum, biblisch gesehen. Und vor allem auch vom Alten Testament her, dieser Begriff Erben hat etwas zu tun im ganzen Zusammenhang des Alten Testamentes mit dem Thema Erwählung. Gott hat das Volk Israel erwählt und hat ihm von der Erwählung her Verheißungen gegeben, die es erben wird. Erbe ist eine Frucht einer Erwählung. Er hat das Volk Israel erwählt, schon in Ägypten. Dann hat er das ausgesprochen noch einmal in dem Berg Sinai, bei dem Bundesschluss. Und er hat ihn versprochen, dass er nun in das Land führen wird, dass es erben wird. Das Land Israel, das Land Kanaan, ist das Erbe für das verheißene Volk, für das erwählte Volk. Also, es geht hier darum, ihr Lieben, dass hier etwas ausgesprochen wird. Ich versuche es jetzt mit den modernen Worten zusammenzufassen und so zu sagen, man könnte hinter dieser Frage es auch so sehen, Herr, in welchem Zustand muss ich sein, dass ich das ewige Leben ererbe? Es ist eigentlich die Frage nach einem Zustand. Denn das Erbe bekommt man, wenn man in einen bestimmten Zustand eingetreten ist. Nämlich den Zustand der Erwählung. Und das ist sehr wichtig für die Antwort hier. Hier geht es nicht so sehr um das Wort tun, spielt hier eine große Rolle, weil hat nichts zu tun mit Werksgerechtigkeit, dass wir irgendetwas tun müssen, damit wir das ewige Leben verdienen, sondern es geht darum, in welchen Zustand müssen wir als Menschen eintreten, der als Folge das ewige Leben hat. Und dieser Zustand, von dem hier die Rede ist, wird natürlich jetzt gleich dann auch ausgesprochen und erwähnt. Also, wie der Gesetzeslehrer Jesus fragt, antwortet Jesus mit einer Gegenfrage. Und er sagt, na, du bist doch ein Gesetzeslehrer, du kennst doch das Gesetz, du kennst doch das Alte Testament, du kennst doch die Tora, der Mittelpunkt des Alten Testamentes, die 5 Bücher Mose, die Gott offenbart hat am Berg Sinai. Was steht dort über diese Frage? Es ist sehr interessant, Jesus ist ganz alttestamentlich. Er sagt, in der Tora steht schon die Antwort. Das, was ich bringe, ist nichts Neues in dem Sinne, dass es dem Alten Testament irgendwie nicht entspricht, sondern das ist genau das, was im Alten Testament schon auch angegeben ist. Und er sagt nicht nur, was steht im Alten Testament, also findest du dort in der Tora, sondern er sagt zu ihm auch, wie liest du es? Das heißt, wie interpretierst du das dann? Was findest du dort und was ist deine Schlussfolgerung? Was ist deine Interpretation, deine Deutung? Das ist auch eine sehr interessante und wichtige Sache. Nun, der Gesetzeslehrer, scheinbar ohne viel zu überlegen, schießt heraus mit einer Antwort, die ihm ganz bewusst ist. Und er spricht nun ein Zitat aus der Tora. Und zwar ist dieses Zitat, das er hier spricht, eine Zusammensetzung aus zwei alttestamentlichen Stellen. Das eine ist 5. Mose 5, Vers 6 oder Vers 5. Und der zweite ist 3. Mose 9, Vers 18. Es sind zwei Sätze. Das sind zwei Kernsätze, die er zusammenfügt. Und es ist auch deswegen interessant, diese Kombination, weil Jesus selber genau diese Kombination auch verwendet, wie er einmal gefragt wird, was ist das höchste Gebot? Antwortet er genauso wie der Gesetzeslehrer hier in der Kombination dieser beiden Kernsätze, die hier sind. Und diese Kernsätze lassen sich zusammenfassen in dieses Doppelgebot der Liebe, wie es dann auch heißt, du sollst Gott lieben und den Nächsten lieben. In dem ist alles beinhaltet. Wenn du dich in einem Zustand befindest, in dem du Gott liebst, so wie es hier steht, den du Nächsten liebst, dann ererbst du das Reich Gottes, dann ererbst du das ewige Leben. Es ist eine Frage meines Zustandes, nicht ob ich das hier und da einmal tue. Ein Zustand, das ist eine Haltung. Ist mehr als nur, dass wir das hier und da einmal tun. Und nun wird dieses Doppelgebot der Liebe hier mit aller Deutlichkeit ausgesprochen. Und es beginnt ja damit, dass es hier heißt, und so ist es ja auch im 5. Buch Mose, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und seht ihr, da ist diese Kombination sehr, sehr, sehr stark ausgesprochen. Du sollst den Herrn lieben. Also es geht darum, zuerst einzutreten in ein Verhältnis zu Gott, dass man ein Herrschaftsverhältnis nennen kann. Wenn du dein Leben diesem Gott unterordnet hast, wenn du dein Leben diesem Jesus unterordnet hast, dann bekommst du einen neuen Zustand. Dann sagst du, er ist mein Herr. Und er soll es auch sein. Aber das Grundverhältnis in diesem neuen Zustand zwischen dem Herrn und dir soll geprägt sein von Liebe. Das ist der Inhalt. Und jetzt versteht man, warum hier sozusagen ihr dieses Wort Erbe auch, also ererben, versteht. Es geht um einen Zustand, wo wir uns ganz bewusst unter die Herrschaft Gottes gestellt haben, denn das passiert nicht einfach von selber. Kein Mensch betrachtet Gott als seinen Herrn rein zufällig. Dazu muss er sich entscheiden, dazu muss es sozusagen eine Entscheidung geben. Und in diesen Zustand kommen wir nur hinein, wenn wir Jesus annehmen, denn er hat die Wand zwischen uns und dem Vater abgerissen und hat unsere Sünde hinweggetragen, sodass wir, wenn wir ihn hineinnehmen, dann wird er und damit der Vater im Himmel unser Herr. Das ist der Zustand. Und nun in diesem Zustand, der soll geprägt sein, erfüllt sein, total von Gottes Liebe und Nächstenliebe. In dem kann man alles zusammenfassen. Alles, was sozusagen jetzt über das Leben unter der Herrschaft Gottes gesagt werden kann. Sie muss geprägt sein von diesen beiden Haltungen, Gottes Liebe und Nächstenliebe. Und ihr Lieben, es ist hier diese Folge, also diese Reihenfolge von größter Bedeutung. Es beginnt mit der Gottesliebe und dann kommt die Nächstenliebe. Weil die Nächstenliebe ist eine Folge der Gottesliebe. Nicht umgekehrt. Das geht gar nicht. Und darum ist es wichtig, dieses zuerst auch zu betonen, und das möchte ich auch hier einfach ausdrücken. Es geht um alles in der Welt, um diese Gottesliebe. Gottesliebe heißt, du zuerst. Allein du. Aus Liebe zu dir. Für dich allein. Jetzt könnte man vieles anfangen. Aber das sind so kleine Aussagen, die ausdrücken, was es heißt, Gott zu lieben. Nur du. Für dich. Und wie umfassend diese Gottesliebe hier dargestellt wird, zeigt sich in den nächsten Worten, diese umfassende Gottesliebe wird mit vier Begriffen noch einmal verstärkt, um deutlich zu machen, das ist eine Liebe, die Gott möchte, dass wir sie zu ihm haben, die nicht nur einen bestimmten Sektor unseres Lebens betrifft, sagen wir unsere Gefühle, das ist nur ein Sektor, dass wir Liebesgefühle Gott gegenüber haben. Nun, unsere Gefühle sind sehr abhängig von allen möglichen Dingen. Dann ist das eine sehr, sehr niederwertige Liebe, wenn sie nur in den Gefühlen besteht. Gefühle sind wichtig, das meine ich nicht. Aber wenn es nur in diesem Sektor ist, ist es eine sehr zerbrechliche Liebe. Aber darum macht das auch sozusagen Gott klar, dass er sagt, ich möchte gerne, dass du Mensch mich liebst, mit allem, was ich dir schöpfungsmäßig gegeben habe. Du bist ein Mensch, der von mir geschaffen ist, mit verschiedenen Aspekten, die das Menschsein ausmachen. Und du sollst diese Liebe soll in allen Aspekten deines menschlichen Lebens zum Tragen kommen und ausgedrückt werden. Das ist Liebe. Deswegen sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Das ist interessant. Das ist jetzt sozusagen einfach eine Aufzählung von ganz wichtigen Aspekten, die unser menschliches Wesen überhaupt ausmachen. Das sind alles Dinge, die schöpfungsmäßig Gott in uns angelegt hat. Also du sollst Gott lieben mit allem, was du bist, mit allem, was du hast. Da ist nichts ausgenommen. Eine totale Liebe. Das ist eine Liebe, die eine Widerspiegelung ist dessen, wie Gott uns liebt. So total liebt er uns auch. Deswegen heißt es ja, er ist Liebe. Nicht nur er hat Liebe, sondern er ist Liebe. Und diese Liebe soll eine Antwort sein, unsere Liebe. Das ist sozusagen das Entscheidende, dass wir diesen Herrn, dem wir unser Leben unterstellt haben, dass wir ihn nicht Angst haben davor, dass wir nicht böse sind auf ihn, dass wir nicht ein Spiel treiben mit ihm, sondern dass wir ihn lieben. Das ist das Entscheidende, worum es geht. Und hier, diese Begriffe sind ja nur so, ganz kurz nur zu diesen einzelnen Begriffen, damit noch ein bisschen deutlicher wird, was damit gemeint ist. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Herz, das ist ein Ausdruck in der Bibel für das Innigste des Menschen, für das Innerlichste des Menschen, für das Zentrum seines ganzen Seins, das ist ein Bild dafür. Ja. Du sollst Gott innigstlich lieben, von innigstem Herzen heraus. Und das heißt auch mit ganzer Leidenschaft. Diese Innigkeit hat einen Zusammenhang mit Leidenschaft. Vom Innern her, nicht oberflächlich. Von innen her. Und das Herz ist das Zentrum. Also gerade das Zentrum unseres Lebens soll sozusagen erfüllt sein von dieser Liebe. Und Und ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir diese Liebe überhaupt nur fähig werden zu schenken Gott, wenn wir zuerst von der Liebe Gottes erfüllt und erfasst sind. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, sagt Paulus in Römer 5. Und das bedeutet, diese Liebe muss ernährt werden, genährt werden von seiner Liebe zu uns. Und so ist es ja auch zu verstehen. Gott verlangt ja nichts von uns, was er nicht selbst in uns vorbereitet und in uns anlegt und uns schenkt. Aber lasst uns das verstehen. Von ganzem Herzen. Darüber dürfen wir nachsinnen. Mit ganzer Seele. Nun, das Wort Seele, im Hintergrund dieses Wortes steht eigentlich das, was mein Ich ausmacht. Wenn von der Seele die Rede ist, ist sozusagen von meinem Ich die Rede und von meinem Ich, das in der Lage ist, klare Entscheidungen zu treffen. Das ist Seele, sozusagen der Bereich. Liebe ist eine Entscheidung. Und Jesus möchte und Gott möchte, dass wir uns entscheiden. Und zwar mit ganzer Entschlossenheit, ihn zu lieben. Manchmal müssen wir uns entscheiden, ihn zu lieben, weil unsere Gefühle eben alles andere sind, als dass wir Gott lieben, weil wir gerade in einer schwierigen Situation stecken. Da müssen wir uns entscheiden, mit ganzer Seele, mit unserem ganzen Ich, mit unserer ganzen Entschlossenheit, müssen wir uns sozusagen entscheiden. Aber, wisst ihr, die Seele, dieses Wort im Hebräischen, kann man übersetzen mit Durst. Das ist sehr gut zu wissen. Seele meint Durst. Kommt von diesem Wort her. Aus unserem Hunger nach ihm, aus unserem Durst nach ihm entsteht diese Liebe. Also nicht, ja, ich muss mich entscheiden für Gott, sondern aus Hunger nach ihm, weil ich so verlange nach ihm. Die Seele ist das, was das Verlangende in uns, das Bedürftige in uns, das Hungrigsein, das ist sozusagen ein bisschen umschrieben, was mit diesem Liebe gemeint ist. Und dann heißt es, du sollst Gott lieben mit deiner ganzen Kraft. Und das ist jetzt nicht die göttliche Kraft, das ist unsere Kraft. Wir haben ja auch eine gewisse Kraft, die Gott in uns hineingelegt hat, schöpfungsmäßig. Und das heißt, diese Liebe, die soll stark sein. Sie soll stark sein. Sie soll etwas sein wie ein starkes Band, das zwei miteinander verbindet. Ein starkes Band. Mit all deiner Kraft binde dich an diesen Gott. Mit all deiner Kraft, mit all deiner Entschlossenheit. Ein starkes Band, ein entschlossenes Band. Und dann heißt es mit deinem ganzen Verstand. Das gefällt mir besonders, weil es zum Ausdruck bringt, dass wir lieben auch mit unserem Denken. Unsere Gedanken ist der Bereich, der am stärksten uns bewusst ist, der uns prägt. Ununterbrochen sind wir in Gedanken. Ununterbrochen. Mehr als was wir etwas tun, jetzt konkret. Aber unsere Gedanken sind ständig aktiv. Ununterbrochen. Und auch in diesen Bereich hinein gehört das, was Gott sagt, du sollst ihn lieben. Wir sollen ihn auch mit unseren Gedanken lieben. Was denken wir ständig über Gott? Wie denken wir über Gott? Und aus dem Denken heraus kommt das Reden. Was reden wir über Gott? Das hat alles mit unseren Gedanken zu tun. Wenn wir Gott lieben, auch mit unseren Gedanken, dann muss diese Liebe auch in entsprechenden Gedanken über Gott. Gott, du bist gut. Du bist wunderbar. Du bist herrlich, wie in der Anbetung. Da drücken wir etwas aus von unseren Gedanken her. Diese Liebe muss auch unsere Gedanken erfüllen. Nicht immer nur von Anklage oder Nörgelei oder Unzufriedenheit. Das sind alles nicht Gedanken, die von der Liebe geprägt sind. Ich meine Gott gegenüber jetzt, ja. Bis da hinein sollen wir uns prüfen, ob wir geprägt sind von dieser Liebe, die hier gemeint ist. Von ganzer Kraft, von ganzem Verstand. Ihr Lieben, wenn wir auf das Original zurückschauen, nämlich in 5. Mose 6, vielleicht kannst du das kurz einmal aufschlägen, und zwar 5. Mose 6, Vers 6 bis 8. Schauen wir uns einmal kurz an. Das ist das Original von dem, also die Folgeworte, so muss ich sagen. Unmittelbar davor, in Vers 5, steht dieses Wort, das Israel gegeben wird. Vielleicht kannst du das noch dazu, zunächst einmal, damit man sieht, noch einen Vers davor, damit man es ganz sieht jetzt, Vers 4. Ja, also das Original, aus dem der Gesetzeslehrer hier zitiert und auch Jesus zitiert, ist ja dieses Wort, das vielleicht berühmteste Wort des Alten Testamentes im Judentum ist. Das beginnt mit diesem Wort, wo Gott sagt zu Israel, höre Israel. Und jetzt kommt's. Und das erste ist, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, die Herrschaft Gottes. Und dann heißt es, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Der Verstand ist hier ausgelassen in der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die schon lange vor Jesus gegeben hat, ist dieser Satz erweitert mit dem Verstand. Und daraus zitiert der Gesetzeslehrer, übrigens auch Jesus. Ja. Und das heißt, dieses Wort heißt Shema Israel. Höre Israel, höre Israel, das ist mein erklärter Wille. Das ist das Glaubensbekenntnis des Judentums geworden. Und dieses Glaubensbekenntnis ist so wichtig für Israel, dass Gott sagt, es ist wichtig, dass du dieses Wort nicht nur hörst, Israel, sondern dass du es auch verinnerlichst, dass du dich ständig daran erinnerst, damit du es nicht vergisst zu tun. Also zwischen dem Hören und dem Tun schiebt diese Stelle noch etwas ein, was wir mit memorieren oder in Gedächtnis behalten oder verinnerlichen bezeichnen würden. Und deswegen sagt er, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und jetzt kommt diese Stelle von Vers 7 an. Und du sollst diese Worte, der Herr ist dein Gott, du sollst ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und so weiter. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen, kommunizieren, den nächsten Generationen weitergeben. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf den Weg gehst. Du sollst den Herrn lieben. Das soll ununterbrochen auf unserem Munde sein. Ich sage jetzt einmal so. Das heißt, das soll ein Thema sein, über das wir miteinander reden. Über das wir reden, wenn wir am Tisch sitzen, wenn wir unterwegs sind und spazieren gehen. So ist es hier zum Ausdruck gebracht. Das sind Bilder, die sagen, im normalen Alltagsleben soll das immer wieder unsere Konversation davon geprägt sein, damit wir es ja nicht vergessen. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Aus diesem Grund hat das Judentum diese Tefillin sozusagen erfunden. Das sind die Gebetsriemen. Und auf diesen Gebetsriemen, genauso wie mit dem Riemen über dem Kopf, und das heißt ja auch da, und du sollst sie als Merkzeichen zwischen deine Augen sein, bindet man Gebetsriemen um den Arm und einen Gebetsriemen über den Kopf, und bei beiden ist in diesem Gebetsriemen ein kleines Kästchen angebracht. Ihr kennt das von den frommen Juden. Ein kleines Kästchen, das genau hier sitzt, das wird hier so gebunden. Und in diesem Kästchen ist eine kleine Pergamentrolle. Und in dieser Pergamentrolle steht genau diese Stelle. Du sollst den Herrn lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und so weiter. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das wird hier als Merkzeichen, also als Erinnerung, damit es verinnerlicht wird. Und sogar zwischen die Augen, wie es auch hier steht. Daraus hat sich das entwickelt. Jetzt noch ein Stückchen weiter, den Vers 9. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Wenn ihr in ein jüdisches Haus kommt, habt ihr außer eine Mesusa. Das ist so ein schräge Kästchen auch wieder, das man eben berührt mit einem Kuss sozusagen. Und auch darin steht diese Stelle drinnen. Auf der Türpfosten, überall, wo es nur geht, wo du ständig dich bewegst, dort soll sozusagen ein Erinnerungsmerkmal sein dafür, dass du deinen Herrn, deinen Gott liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und also das ist für Gott das Wichtigste, was es gibt. Dass wir aus dem Zustand heraus, in dem Zustand, dass wir ihn als Herrn akzeptiert haben, dass wir in unserer Sprache, dass wir Jesus zum Herrn unseres Lebens gemacht haben, dass wir dann in diesem Zustand leben, dieser unglaublichen Gottesliebe. Und das ist etwas, was wir nicht in der Tasche haben, sondern das muss wachsen. Wachsen, wachsen, wachsen. Das ist unsere Aufgabe. Nicht, dass wir es in Perfektion haben, nicht, dass wir sozusagen das nie mehr anders tun könnten, sondern dass wir darauf Acht geben. Ihr kennt das Wort von Jesus in der Offenbarung, Kapitel 2, das ist der erste Sendbrief an die Epheser, an die Gemeinde in Ephesus. Und da sagt ja Jesus zu der Gemeinde in Ephesus, er sagt, ich kenne deine Werke, sie sind wunderbar. Ich kenne deine Mühe, ich kenne dein Ausharren. Also alles, was man für Jesus im Dienst und so weiter tun kann. Aber ich habe gegen dich, sagt Jesus, du hast die erste Liebe verlassen. Das, wovon hier die Rede ist, das ist auch im Neuen Testament für Gott das Entscheidende. Du sollst Gott lieben und dann heißt es, tue Buße. Also, wenn wir merken, dass diese Liebe nicht so in uns lebt, dann dürfen wir Buße tun. Das ist nicht ein Vernichtungsurteil, sondern das heißt, es tue Buße. Und dann heißt es, und tue die ersten Werke in der Offenbarung. Das heißt, die Werke der ersten Liebe, so ist das gemeint. Dass aus der Liebe heraus das wächst, was Jesus ja auch und was hier schon im Alten Testament angegeben wird, nämlich die Nächstenliebe. Tue die Werke. Und die Werke, die du tust, da geht's ums Tun, sind Ausdruck der Gottesliebe in Form der Nächstenliebe. Und deswegen fügt das auch der Gesetzeslehrer dran. Er hat das verstanden, so wie Jesus das auch gesagt hat, dass wir in der Nächstenliebe wachsen sollen. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ihr wisst, ihr Lieben, das muss ich jetzt nicht lange erklären, das ist natürlich für die Bibel eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen Seite ist die Gottesliebe, auf der anderen Seite ist die Nächstenliebe und das gehört zusammen. Das lässt sich nicht trennen. Jetzt könnte man auf die Johannesbriefe zu sprechen kommen, wo das ja sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht wird von dieser Nächstenliebe, dass es unmöglich ist, den Nächsten zu lieben und Gott nicht. Und umgekehrt, das gehört zusammen, gar keine Frage. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, das eine kommt aus dem anderen, das eine entsteht aus dem anderen. Die Liebe zum Nächsten entsteht aus der Gottesliebe. Und es ist ganz interessant, dass nun, gehen wir wieder zurück auf Lukas Kapitel 10. Es ist ganz interessant, wie der Schriftgelehrte nun Jesus, nachdem Jesus ihm gesagt hat, du hast richtig geantwortet. Er kritisiert ihn überhaupt nicht. Er sagt, genau richtig, was du sagst. Dadurch ererbst du das ewige Leben, wenn du dich in diesem Zustand befindest, der Gottesliebe und der Nächstenliebe, wo Gott dein Herr ist. Genau das, genau das. Und dann sagt der Gesetzeslehrer, und das ist natürlich gut zu verstehen, aus dem Judentum heraus, der damaligen Zeit in besonderer Weise, wo er sagt, ja, aber Herr, wer ist denn mein Nächster? Wen soll ich lieben? Das ist sehr, sehr wichtig, weil gibt es da eine Grenze? Bis dahin muss ich jemanden lieben? Und oder gibt es Kategorien von Menschen, wo ich sage, ja, wer in diese Kategorie fällt, dem gilt das. Und wenn einer rausfällt, dann nicht. Zum Beispiel fürs Judentum war es im herkömmlichen Sinne so, dass eine scharfe Unterscheidung war zwischen Juden und Heiden. Der Nächste, das Wort der Nächste in der Bibel betraf nicht den Heiden, sondern den Juden. Er war der Bruder, der andere war nicht Bruder, ja? Also, wem gilt jetzt das mein Nächster? Wenn man es traditionell nimmt, dann würde das gelten ja innerhalb des Judentums. Ist jeder dem anderen ein Nächster, aber nicht der Heide. Das kann man jetzt ausdehnen auf unsere Verhältnisse. Ist der Nächste nur unser Freund oder sind es auch die Feinde? Ist das nur der Einheimische oder auch der Fremde? Sind das nur die Weißen oder auch die Schwarzen? Sind das nur die Reichen oder auch die Armen? Sind das nur die Sympathischen oder auch die Unsympathischen? Jetzt gibt es da verschiedene Kategorien von Menschen. Nun, daraufhin erzählt Jesus ein Gleichnis. Ihr kennt dieses Gleichnis. Ein Mensch fällt unter die Räuber, wird komplett ausgeraubt, halb totgeschlagen und bleibt verletzt am Straßenrand liegen. Es kommen drei Leute. Der Priester, der Levit und ein Samariter. Ein Samaritaner, genauer gesagt. Der Priester sieht ihn, den Verletzten, macht einen Bogen. Im Griechischen, wenn man das Wort übersetzt, heißt es, er geht auf die andere Straßenseite und geht an ihm vorüber und hilft ihm nicht. Dann kommt ein, Jesus erzählt das als Beispiel, ja, das ist eine erfundene Geschichte. Er aber erklärt nicht, warum. Es könnte sein, vielleicht war er hundsmüde, er kam ja vom Tempel hinunter nach Jericho, dort wo er wohnt, hat da keine Zeit jetzt da in dem Sinne. Oder er hat Angst, sich zu verunreinigen, weil wenn er einen Toten berühren würde, wenn der vielleicht schon tot gewesen wäre, hätte er sich verunreinigt. Das wäre im Gesetz nicht erlaubt gewesen. Oder was auch immer jetzt. Oder er hat einfach Angst, meine Güte. Die Räuber können sich hinter dem nächsten Felsen, und dort gibt's wirklich Felsen, also versteckt haben und nur warten, bis jemand kommt, um den auch rauszuholen. Egal, ist nicht wichtig. Dann kommt ein Levit und das heißt, und er tat desgleichen, er hat dasselbe getan. Und dann kommt der Samaritaner. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis, weil er einen Überraschungseffekt einbauen möchte. Denn dass jetzt ein Samaritaner kommt und ausgerechnet dieser Samaritaner diesem verletzten Juden hilft, das ist völlig überraschend. Auch für den Gesetzeslehrer. Weil die Samariter waren ein Mischvolk, die von dem Juden total verachtet wurden, weil sie so halb heidnisch waren. Die haben sich mit fremden Völkern vermischt, schon hunderte Jahre vorher, und waren nicht anerkannt. Wir kennen die Geschichten von Jesus, wo er durch Samaria zieht und da alles Mögliche passiert. Auf jeden Fall, dieser Samaritaner ist genau nun derjenige, ausgerechnet der, der dem Verletzten hilft. Das ist wie ein Schock für den Gesetzeslehrer. Weil er hat natürlich gedacht in seinem traditionellen Denken, ja, der Samaritaner ist ein Feind. Der wird doch nicht dem Juden helfen. Die anderen würden ihm helfen. Der Levit und der Priester, aber nicht den Samaritaner. Und ausgerechnet der hilft. Und zwar umfassend. Wie er da beschrieben, doch, das ist ja schön, wie Jesus das dann noch ausschmückt und wie er ihm die Wunden auswäscht und ihn verbindet, auf das Maultier setzt und dann in die Herberge bringt und dort für ihn bezahlt und sagt zu dem Wirten, ja, wenn du zu wenig hast, komme ich wieder und zahle dir noch alles, was ist. Das ist ja unglaublich. Also, so umfassend. Nun, was will Jesus eigentlich sagen? Mit dem möchte ich das zusammenfassen und schließen. Jesus will im Grunde genommen, gibt ihm eine Antwort, die deutlich macht, um diese Frage zu beantworten, die du gestellt hast, wer ist mein Nächster? Also bis wohin geht das, mein Nächster? Und wo ist die Grenze, wo es nicht mehr mein Nächster ist? Diese Frage musst du aus einem anderen Blickwinkel sehen. Das ist eigentlich das, was Jesus sagt. Er geht ja ein auf das, was hier der Gesetzeslehrer sagt. Und er sagt eigentlich, schau, für den Priester ist es sozusagen so, dass er sich selber fragt, ist dieser der da sozusagen am Boden liegt. Ist das mein Nächster? Oder ist es nicht mein Nächster? Und sagt, obwohl in der Kategorie von Menschen, die uns als Nächste irgendwo vor Augen stehen, der Verletzte zu dem Priester, zum selben Volk gehört, nicht einmal da hilft er ihm. Also diese Frage ist gar nicht so wichtig. Bis zu welcher Grenze? Weil die hilft nicht in dieser Situation. Du musst es umdrehen und aus der Sicht des Verletzten fragen. Wer, und so sagt es auch Jesus zum Schluss dann, wer, in dem, das kann ich jetzt, können wir jetzt nicht lesen, weil es zu lang ist, wer ist dem Verletzten der Nächste geworden? Jesus hat das umgedreht. Der Pharisäer, also der Schriftgelehrte sagt, wer ist mein Nächster? Und jetzt heißt es, wer ist dem Verletzten der Nächste geworden? Das ist eine ganz andere Fragestellung, versteht ihr? Wer sozusagen so fragt, der fragt aus einem anderen Blickwinkel heraus. Für den Verletzten ist jeder der Nächste, der ihn sieht, der spürt, dass er jetzt gebraucht wird und der ihm auf diesem Grunde hilft. Egal, ob das ein Stammesverwandter ist, ob es ein Feind ist, Freund oder was auch immer, sondern wenn du ihn siehst, diesen Mann, Menschen hier, und du siehst ihn mit den Augen Gottes, dann siehst du einen Menschen, der Hilfe braucht. Und in dem Sinne bist du automatisch der Nächste für ihn. Das ist eine ganz andere Blickwinkel, versteht ihr? Als wie der Priester oder auch der Samaritaner, der gekommen hätte gesagt, na ja, eigentlich gehört er nicht zu mir. Dem kann ich jetzt nicht helfen. Aber er hat diese Frage nicht gehabt. Er hat gesehen, da ist jemand, der braucht meine Hilfe. Sei dem der Nächste, der deine Hilfe braucht. Unabhängig von dem, nach welchen Kategorien du die deine Nächsten einteilst. Ob du sagst, ja, die Nächsten, das sind meine Freunde, das ist meine Familie, das sind meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, meine Schulkollegen. Aber weiter darüber hinaus geht das schon nicht mehr. Natürlich meine eigene Familie auch. Und Jesus dreht das völlig um. Es geht nicht, überhaupt nicht um diese Kategorien, sondern es geht darum, mit welchen Augen sieht Gott den Menschen. Wurscht, was das für ein Mensch ist. Ob er ein Sandler ist oder ein Universitätsprofessor oder was auch immer. Die Augen der Liebe Gottes schauen auf den, der Hilfe braucht. Und deswegen die Liebe, die Gott zu den Menschen hat, ist die Liebe zu jedem, der ein aufmunterndes Wort benötigt. Ist eine Liebe zu jedem, der jetzt meine Liebesbezeugung bedarf. Ob er mir angenehm ist oder nicht, ist ganz egal. Der meiner Fürsorge bedarf. Der ein gutes Wort braucht. Der eine helfende Tat braucht. Man kann das jetzt fortsetzen. Der die gute Nachricht des Evangeliums braucht. Es geht um diese Fragestellung. Jesus möchte uns zum Nächsten machen, für den, der ihm der Nächste ist. Gott der Nächste ist, ja. Und Gott ist dem der Nächste, der ihn braucht. Ganz egal, weil er ihn liebt. Also wer er ist und wer ihn liebt. Okay, da gibt es noch natürlich vieles, kann man auch noch konkreter aus, aber das will ich jetzt nicht tun. Ich möchte nur diesen Zusammenhang eben versuchen deutlich zu machen. Da gibt es diesen Zusammenhang zwischen Gottes Liebe und Nächstenliebe in dieser Weise, wie Jesus hier es ausdrückt. Und lass uns das noch einmal erkennen. Es geht um einen Zustand, dass wir in den Zustand der Erlösung kommen durch Jesus, dass er unser Herr wird. Und in diesem Zustand, dieser Zustand, der soll geprägt werden von Liebe. Alles dreht sich um Liebe. Und diese Liebe ist aber nicht eine romantische Liebe, ist nicht eine Oberflächenliebe, sondern ist eine Liebe, wie ich sie versucht habe zu beschreiben. Du sollst Gott, den Herrn, lieben. Und zwar immer und nicht nur hier und da. Von ganzem Herzen, vom Innersten heraus. Mit deiner ganzen Seele, Entschlossenheit. Mit deiner ganzen Kraft, stark, verbindlich. Und mit deinem Verstand, in dem, was du über Gott denkst und über Gott redest. Und aus dieser Liebe heraus erwächst die Liebe zum Nächsten. Dann fragt man nicht mehr, wer ist mein Nächster, sondern lässt man sich als ein Werkzeug von Gott sein, dass wir als Werkzeug verstanden werden, dass nun genau dem sich Gott zuwendet, wir auch zuwenden. Damit wird dieser oder jener Mensch unser Nächster, egal in welche Kategorie von Menschen er fällt. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit dem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns in diese Liebe hineinführen möchtest durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir spüren, das ist etwas, was du uns Menschen sagst. Das ist nicht etwas, was du nur sagst, ja, wenn ihr wollt, dann liebt ihr mich. Sondern das ist eine Herausforderung, wo du sagst, eigentlich habe ich euch dazu erschaffen, dass ihr mit allem, was ihr seid, mich liebt, weil ich euch so liebe. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du uns wirklich hilfst, dass das zum Zentrum unseres Glaubens wird. Tag für Tag in unserem Alltag. Wie kann diese Liebe zu dir mehr und mehr Gestalt gewinnen? Wie kann sie mehr und mehr alle Bereiche unseres Lebens ausfüllen? Und wie kann sie zur Tat werden in der Nächstenliebe? Vater, wir bitten dich, dass darum sich unsere Gedanken drehen, denn das ist das Wesentliche. Wir beschäftigen uns so oft mit unwesentlichen Fragen. Aber das sind die wesentlichsten Fragen, Herr, dass wir dich lieben. Und danke, Herr, dass du uns da verheißt, ewiges Leben. Eine ewige Gemeinschaft mit dir. Das, was wir hier auf Erden schon gelernt haben, dich zu lieben, dass das in Vollendung dann weitergeht. Denn diese Ewigkeit ist eine liebende Gemeinschaft mit dir. Auch da spielt die Liebe das Zentrum. Und wir danken dir, Herr, dass du uns als solche Menschen mehr und mehr zurüsten möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du uns auch als Gemeinde zurüstest, mehr und mehr, dass sie ein Ort wird, wo diese Gottesliebe und Nächstenliebe Gestalt hat. Danke dir, Herr, dass du uns zu einem Ort machst, wo Menschen, die von außen kommen, das auch sehen und erleben und berührt werden von dieser Liebe. Und dass ihnen das Herz dadurch aufgeht, dafür, dass du sie liebst. Herr Jesus, wir preisen dich so von ganzem Herzen. Wir möchten so sehr, dass du durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass mehr und mehr diese Wahrheit, diese Haltung in uns näherst. Mehr und mehr. Amen.